Sebastian Friedrich beschäftigt sich im Feature Die Ost-West-Migrantin mit einer sehr persönlichen Geschichte. 1989, kurz nach dem Fall der Mauer, verließ seine Mutter Sabine Friedrich ihre Heimatstadt Halle-Neustadt und die DDR, um im Westen ihr Glück zu suchen.
Hanoi, Halle-Neustadt. Für mich beginnt die Reise hier. Im Zentrum ragen vier Hochhäuser in den grauen Himmel. Dunkle Ruinen. Die eine wird gerade entkernt. Früher waren das Wohnhäuser, früher also in den 1980er Jahren. Aus dieser Zeit stammt meine erste Kindheitserinnerung. Es war im Sommer 89, um meinen vierten Geburtstag herum. Ich wohne mit meiner Mutter und meinem Stiefvater in einem der Plattenbauten unweit des Zentrums von Halle-Neustadt. Mein Lieblingsplatz in meinem Kinderzimmer ist die Fensterbank. Von da aus blicke ich auf die Straße und beobachte die Autos, die an der großen Straße entlangfahren. Mein Spiel ist es, so früh wie möglich zu erkennen, um welche Marke es sich handelt.
Also wir sind damals Mitte November 89 von Ost nach West. Ich glaube, es war der 19. November oder sowas. Und wir haben dann die Reise Ende November letzten Jahres gemacht. Und der Gedanke war tatsächlich, die Orte zu besuchen nochmal, an denen wir damals waren, weil man erinnert sich ja schlicht nicht mehr so richtig dran. Also ich sowieso nicht. Ich war damals 4 Jahre. Aber auch meiner Mutter fiel es natürlich auch schwer, sich jetzt zu Hause am Küchentisch an jedes Detail zu erinnern.
Immer wenn das kollektive Gedächtnis an Mauerfall und Wände erinnert, werden aufregende Fluchtgeschichten erzählt mit Heißluftballons und Stasi-Angst. Angesichts der Menge an Menschen, die damals in den Westen rübergemacht haben, ist die Frage, wie repräsentativ das ist. Das dachte sich auch Sebastian Friedrich.
Eine Erfahrung, die jenseits von Stasi, Mauerüberquerung mit einem Heißluftballon irgendwie über eine Grenze fliegen. Das sind ja Geschichten, die immer wieder in den letzten Jahren zu Jahrestagen und sowas erzählt wurden. Aber welche Geschichten eben nicht erzählt wurden, sind eben die Geschichte einer breiten Masse, die, glaube ich, andere Erfahrungen gemacht haben oder eben nicht diese Erfahrung gemacht haben. Und mir fiel es auf, meiner Mutter fiel es auf und vielen anderen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, fiel es auf, dass immer, wenn dann dieser Jahrestag war oder irgendeiner dieser Jahrestage war, wurden irgendwelche Geschichten erzählt, mit denen für mich war das eine andere Welt. Ich dachte, okay, irgendwie ist unsere Geschichte eine andere. Wir sind einfach hier rüber und wir hatten hier diesen Struggle und jenen Struggle. Wir hatten aber dieses Stasi-Problem nicht zum Beispiel oder andere Probleme nicht. Ah ja, dann haben wir wohl eine unwichtigere zum einen, aber vielleicht auch eine nicht so repräsentative Osterfahrung gemacht.
Ausgangspunkt für das Feature war, dass Friedrichs Mutter sich 2015, 2016 im Sommer der Migration im Streit mit einer Freundin als Wirtschaftsflüchtling selbst neu entdeckte.
Also der Hintergrund war eigentlich ja für dieses Feature, diese Migrationsfrage auch ein bisschen zu thematisieren. Meine Mutter und ich, wir hatten irgendwie mal ein Telefonat 2015, 2016 und sie hatte mir erzählt, dass sie mit einer Freundin eine Diskussion oder einen Streit oder sowas hatte. Eine Freundin auch aus Ostdeutschland, mit der sie seit auch knapp 30 Jahren befreundet ist und so. Und meine Mutter meinte, sie hätten sich eben gestritten über die Frage, sollen noch mehr Flüchtlinge kommen und wie sie das, gibt es, welche dürfen überhaupt kommen, nur die in Anführungszeichen richtigen Flüchtlinge, also die vor Krieg und sowas fliehen, oder eben auch die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Und die Freunde von meiner Mutter, die sich eher gegen Aufnahme von Geflüchteten und so weiter positioniert hat, meinte dann zu ihr, ja, auf jeden Fall sollten die Wirtschaftsflüchtlinge nicht kommen. Und dann meinte meine Mutter zu ihr, ja, aber Moment, wir sind doch auch Wirtschaftsflüchtlinge.
Auch wenn Sebastian Friedrich zunächst dachte, dass seine Mutter Sabine Friedrich damit ein bisschen zu weit ginge, wurde ihm klar, dass sie eine durchaus vergleichbare Erfahrung gemacht hatten.
Also als das 2015 hochkam, hier mit diesen ganzen Flüchtlingen von überall, hatte ich so für mich so eine Art Déjà-vu, weil irgendwie war das genauso wie damals. Erst die Euphorie, also überall standen sie an den Bahnhöfen, haben die Leute herzlich in Empfang genommen und haben sie praktisch erstmal irgendwo hingeschickt, wo sie irgendwie ihre Aufnahme kriegen und weißt du, Kuckuck was und Wochen später kippte die Stimmung und das war eigentlich genau das Gleiche wie 89, 90. weil am Anfang diese Euphorie und ach toll und schön, dass ihr da seid und Wochen später, um Gottes Willen, du Ossi-Tussi, was willst du hier? Und dann ging ja auch 2015 so diese ganze Diskussion los, warum kommen die eigentlich alle? Und dann kam ja ganz, ganz schnell eigentlich das Thema, das sind doch eh alles nur Wirtschaftsflüchtlinge. Und eigentlich habe ich dann so für mich gesagt, ja, mein Gott, aber eigentlich waren wir nichts anderes.
Da meinte meine Mutter, was fand ich extrem Schlaues, über das ich jahrelang offenbar nachgedacht habe. Und zwar meinte sie, sie kennt ja jetzt niemanden, also Leute, kennt keine Leute aus Afrika, aus Asien, aus sonst wo, die irgendwie nach Deutschland kommen, aus Gründen, die jetzt nicht ganz primär mit einer politischen Verfolgung zusammenhängen. Aber sie stellt sich vor, dass die ganz schlicht einfach hierher kommen, also dass der kleinste gemeinsame Nenner ist, dass sie auf der Suche nach einem besseren Leben sind. Und wenn man das so als Definition nimmt für Wirtschaftsflüchtling, dann würde sie sagen, bei ihr war das absolut genauso. Und ich finde das einen ganz interessanten Punkt, dass sie... Also ich habe dann noch irgendwie ein paar Monate dann ab und zu mal das Thema aufgegriffen und habe immer noch so ein bisschen sanft dagegen argumentiert, aber ich finde, dass sie total recht hat. So, natürlich ist es eine unterschiedliche Erfahrung, ob du in Halle-Neustadt aufwächst oder ob du in einem Land aufwächst, wo es eine absolute Armut überall gibt. So, das ist natürlich ein klarer Unterschied. Aber dieser Punkt, auf der Suche nach einem besseren Leben, mache ich mich auf den Weg und so, das ist natürlich schon eine Überschneidung. Und man darf das auch politisch nicht unterschätzen. Also für meine Mutter wäre es sozusagen ein leichtes gewesen, bei dieser Debatte keine Position zu beziehen, damit ihre Freundin. Hätte einfach sagen können, so ja, weiß ich nicht, finde ich nicht so schlimm. Aber sie hat eine Position bezogen und sie hat sich sozusagen solidarisiert mit dem, was man gemeinhin dann von der Freundin da als Wirtschaftsflüchtling genannt wird. Also das heißt, es gelang ihr durch eine eigene Identifikation eine Solidarität herzustellen.
Rund 800.000 Menschen verließen in den Jahren 1989 und 1990 die DDR in Richtung Westen. Vor allem junge Menschen kehrten dem kollabierenden System den Rücken zu.
Das fing eigentlich so im Juli an. Juli, August, September war ganz schlimm. Es wurden immer weniger Menschen, die irgendwie da waren. Wenn du irgendwo geklingelt hast, waren die Wohnungen leer. Kein Schwein mehr da. Weg. Es haben sich Leute von dir verabschiedet, wo du dann irgendwie anhand der Verabschiedung gemerkt hast, die sind weg. Die sagen jetzt Tschüss und sind weg. War immer mehr. In dem ganzen persönlichen Umfeld waren immer irgendwie die Menschen weg.
Wie fandest du das damals?
Na, beängstigend, weil du eben wirklich nicht wusstest, was passiert denn hier eigentlich, wie geht's weiter und wo sind die alle und wann machen die irgendwo auf oder zu oder je nachdem und wie geht's überhaupt weiter.
Ich erinnere mich, wie ich auf der Rückbank des Mossis auf Matratzen sitze. Der Platz hinterm Lenkrad leer. Ich drehe mich um und sehe aus der Heckscheibe, wie meine Mutter sich mit einem Mann in Uniform unterhält. Sie gestikuliert mit den Armen. Der Mann schaut sie mit ernstem Gesicht an.
Und irgendwann, weiß ich noch, hat er hinten die Tür noch aufgemacht und hat dich da sitzen sehen. Und hat gesagt, Mensch, da ist ja keine Rücksitzbank. Und dann habe ich ihm erklärt, nee, weil du musst ja die Betten mitbringen, weil ja das Ferienhaus von meinem Onkel ist ja schon leer. Ist ja schon für den Winter festgemacht. Und deswegen haben wir die Betten dabei. Irgendwo müssen sie ja hin.
Es gab natürlich kein Ferienhaus und es gab auch keinen Onkel. Eine Ausrede, um darüber hinwegzutäuschen, dass wir nicht nur mal drüben gucken wollen. Wir hatten nämlich nur ein Urlaubsvisum. Ausreisen durften wir offiziell nicht. Wegen der fehlenden Rücksitzbank, wegen der Koffer auf dem Dach, wegen der fein säuberlich beschrifteten Pfannen, Töpfe und Teller im Kofferraum wurde der Grenzer immer misstrauischer. Es sah offensichtlich nach Ausreise aus.
Ich habe den Kofferraum nicht vollständig ausgepackt. Weil dann nämlich praktisch der mit unseren Papieren, der kam zurück, gab dem anderen die Papiere und hat gesagt, los, mitkommen. Und dann sind ja alle Einsatzkräfte abgezogen worden. Und hier vorne standen auch Autos und da sammelte sich dann noch eine Polizeitraube. Die müssen da irgendjemanden gefunden haben oder wie auch immer. Der war wichtig und wir konnten einpacken. Kofferraumdeckel wieder zu und dann sind wir rausgefahren.
Wir hatten es geschafft. Es ging direkt auf den nächsten Rastplatz. Einen Rastplatz der Bundesrepublik Deutschland.
Dann standen ja da schon die ersten Wessi-Autos mit Kofferraum voller gepackter Tüten, mit diesen Dingen, die eben gemeinhin der Ossi braucht. Bananen, Orangen und Nektarinen und was es eben alles so um die Jahreszeit so an Obst schon gab. Und die haben dann verteilt und haben da jeden begrüßt. Also wir haben dann auch so eine Tüte gekriegt. Wir sind an dem Rasthof dann auch noch von einem älteren Ehepaar, sind wir noch eingeladen worden zum Essen. Die haben gesagt, kommt mit rein, esst euch erstmal richtig satt, esst euch erstmal richtig satt.
Und habt ihr das dann gemacht? Also habt ihr dann mit dem Ehepaar gegessen?
Ja, wir waren da essen, ja. Mhm.
Mich hat das, also als du das mal erzählt hattest, erinnert an diese Bilder von 2015, als da Flüchtlinge am Münchner Hauptbahnhof ankamen und dann geklatscht haben.
Mhm. Genau, das habe ich genauso empfunden, als ich das gesehen habe. Das war im Prinzip genau dieselbe Situation. Diese Euphorie, die da erstmal in den ersten Wochen hochschwappte.
Das heißt, dieser ganze Rastplatz war eigentlich voll auch mit Ostis, die angekommen sind.
Und mit Westis, die empfangen haben. Ja. Genau.
Gießen. Das erste Ziel für viele aus dem Osten. Dort befand sich damals das zentrale Bundesnotaufnahmelager für Flüchtlinge aus der DDR. Anschließend war es bis 2018 die hessische Erstaufnahmeeinrichtung für Spätaussiedler und Personen, die einen Asylantrag stellen wollen.
Also das ist schon, das sind einfach die gleichen Lager, in denen wir so waren. Das ist also, glaube ich, ja insgesamt, ich glaube, auf allen Ebenen total unterbelichtet. Und mir war das auch überhaupt nicht klar, dass es so ist. Wir waren dann da in diesem Lager, haben uns das auch nochmal angeguckt. Da gibt es dann auch so 2-3 Räume, die noch so eingerichtet sind und so. Und dann dachte ich so, oh wow, krass.
Aber so ein Ort zum Runterkommen ist das hier auch nicht. Also von beiden Seiten so Straßen.
Das ist ja jetzt noch leiser. Hier waren, weiß ich nicht, wie viele tausend Menschen hier reingepasst haben, wenn das voll war. Weil es war ja definitiv voll. Und was meinst du, was hier für ein Krach war? Ein Menschenlärm, ein Babygeschrei. Also hier war richtig, richtig beängstigend.
So erzählt Sabine Friedrich, Sebastian Friedrichs Mutter, von einer Situation im Friseurladen, in dem sie in Süddeutschland zu arbeiten begonnen hatte.
Also ich hatte den Vorteil, ich bin ja dann wirklich gleich sofort in meinem Beruf. Ich hatte sofort einen Job. Also ich glaube noch 2 Tage später oder so hatte ich einen Job, aber ich hatte nichts zum Wohnen. So, und dann kommst du da um die Ecke mit Kind unterm Arm aus dem Osten und holla die Waldfee. Also ich hatte eine Arbeit, aber ich hatte das Manko, alleinerziehend aus dem Osten. Und das war für die Vermieter alle ein No-Go. Geht nicht, machen wir nicht, wollen wir nicht. Also die absolut schlimmste Begegnung hatte ich mal mit einer Kundin. Ich habe angefangen, der eine Dauerwelle zu wickeln. Und so nach dem 5. Wickel oder so fragte die mich dann, wo ich herkomme. Und ich habe dann gesagt, wo ich herkomme. Und dann bat sie darum, dass ich die Chefin hole. Bin ich hinter, also ich meine, mir war klar, was da jetzt passiert, also es war ja offensichtlich, und bin ich hinter ins Büro zur Chefin und habe gesagt, also Andrea, da vorne möchte sie jemand sprechen, aber wenn sie da jetzt irgendetwas Dummes sagen, dann packe ich meine Tasche und verschwinde. Und dann ist die vor, und das kam natürlich, was kommen musste, die Kundin hat sich beschwert, weil sie will nicht von einer Ostdeutschen bedient werden, weil wir haben nichts gelernt, wir sind einfach nur faul und wir können nichts. Ja, Andrea hat dann der Kundin gesagt, ja Mensch, aber wir sind ja alle da und das wird schon gut und schauen Sie doch mal, die ersten Wege sind doch alle sauber und die hat es gelernt und die hat ja einen Abschluss und hat nicht geholfen. Und dann hat sie gesagt, ja, dann sie will nicht von mir weiter bedient werden. Also im Endeffekt ist diese Kundin dann mit diesen 5 oder 6 Dauerwellwickeln auf dem Kopf aus dem Laden rausgegangen.
Sie war in der DDR Friseurin, was da ein gut bezahlter, gut angesehener, sehr praktischer Beruf auch war, weil praktisch dahingehend, du konntest immer mal nebenbei auch jemand noch die Haare schneiden für ein bisschen Kohle. Und vor allem, du kamst halt in Kontakt mit Leuten, die vielleicht irgendwie sich gut mit Autos auskennen, da Ersatzteile haben oder irgendwie noch irgendwelches Material haben, was du gerade brauchst. In der Mangelwirtschaft sind solche Jobs wie Friseurin top. Und auf einmal ist sie in der BRD in Westdeutschland und ist bei einem Job, wir wissen das auch heute noch aus Medienberichten und so oder vielleicht auch, weil wir Leute kennen, in einem Job, der unglaublich schlecht bezahlt ist. Für sie war das so ein Schock, dass sie von ihrem eigenen Job, den sie gelernt hat, den sie auch gerne macht, wo sie eine Lehre gemacht hat, von dem sie sich auch denkt, dass sie den auch ganz gut macht, dass sie von diesem Job nicht leben kann, sich selbst und ihren Sohn, in dem Fall mich, nicht davon ernähren kann. Also wir waren in den 90er Jahren eigentlich immer auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen. Das schweißt natürlich dann schon sehr zusammen. Also wenn du so eine Erfahrung machst und dann triffst du jemanden, die sowas Ähnliches, die jetzt nicht vielleicht genau die gleiche Erfahrung gemacht hat, aber die auch sagt, ja, ich habe auch den Eindruck hier, dass die Westis glauben, dass wir ein bisschen bescheuert sind und nicht richtig arbeiten können oder sonst was. Das schweißt natürlich automatisch zusammen. Die meisten Freundinnen und Freunde, mit denen meine Mutter heute zu tun hatten, sind ursprünglich aus Ostdeutschland. Also das heißt, das ist schon so eine kleine Diaspora-Kultur, die sich da auch, glaube ich, entwickelt hat. Also ich glaube, für meine Mutter spielte das schon eine sehr zentrale Rolle und spielt heute nicht mehr eine ganz so große Rolle, aber spielt schon noch eine.
Auch wenn die Geschichte von Sebastian und Sabine Friedrich wenig Abenteuerliches hat, ist die erzählte Geschichte spannend und sicherlich repräsentativer als viele der dramatischen Fluchtgeschichten.